Ich bin Florian. Ich spreche den Echte Papas Podcast. Zusammen spreche ich, produziere ich und mache ich an der anderen Leitung mit.
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad, und gemeinsam sind wir die Echten Papas.
Oh, das hast du aber ganz knapp umschifft.
Was habe ich umschifft?
Naja, normalerweise hättest du jetzt alles wiederholen müssen.
Ja, das war mir irgendwie, egal. Wie geht's denn so, Flo?
Mir geht's wunderprächtig. Ich habe auch eine Frage mitgebracht.
So, oh, tatsächlich?
Wie immer, wie wir ja schon seit 100 Folgen machen. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Marco, Hand aufs Herz, habt ihr schon mal zu Hause so einen richtig ernsten Notfall gehabt? Also, und da spreche ich nicht
von...
Mit den
Kindern, meinst du?
Das habe ich vorausgesetzt, aber danke, dass du es nochmal genau mit den Kindern. Richtig, also ne, du und deine Frau, habt ihr schon mal so Blut und Wasser geschwitzt, so ging um Leben und Tod oder was weiß ich irgendwie?
Ach so, so von wegen Kind fasst auf die heiße Herdplatte oder fällt vom Wickeltisch oder trinkt 3 Liter Spüli oder so. Nee. Also tatsächlich irgendwie, ja, ich war in der Theorie kenne ich mich aus, in der Praxis Gott sei Dank nicht. Wir hatten natürlich auch mal irgendwas, aber tatsächlich unser großer Vorteil ist, dass wir nur wenige Minuten vom UKE, also vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf entfernt wohnen und man da jetzt keinen Notarzt rufen musste, sondern notfalls ist man da halt hingegangen. Aber nee, wenn ich mich so erinnere, wir hatten wirklich noch nie so ganz, ganz, ganz heikle Situationen. Zum Glück.
Und wenn du jetzt kein UKE in deiner Nähe gehabt hättest oder haben würdest oder wie auch immer, hättest du dich im Notfall auch ausgekannt? Also hättest du gewusst, was du tun hättest machen müssen?
Ich weiß nicht. Ich bin da ganz schlecht drin. Ja, ich weiß. Aber ich weiß, was du meinst und worauf du hinaus willst. Und wahrscheinlich nicht. Obwohl ich schon mehrmals in meinem Leben verschiedene Erste-Hilfe-Kurse gemacht habe. Aber schon bei der stabilen Seitenlage scheitere ich oftmals irgendwie, weil ich nicht weiß, jetzt das linke Bein oder das rechte Bein. Also ich bin tatsächlich recht schlecht vorbereitet, muss man sagen.
Okay. Aber gut, dafür haben wir ja wieder einen Experten hier heute bei uns in unserer Folge. Und zwar den Lukas, der mit seiner Frau, er selber ist Anästhesist. Habe ich es richtig ausgesprochen? Genau. Anästhesist, seine Frau ist Internistin und beide zusammen haben quasi so Online-Kurse entwickelt, wo es um Erste Hilfe für Kinder, Kleinkinder, Säuglinge, Babys geht, also quasi verschiedene Altersstufen. Und mit ihm haben wir mal wirklich so über Fälle gesprochen, was kann man tun, wenn? Und vor allen Dingen, glaube, zumindest war das für mich ein ganz wichtiger Part, wie kann ich ruhig bleiben im Fall der Fälle? Ja. Was ja meistens nicht so einfach ist.
Total wichtig. Ich kann jetzt nicht mehr ruhig bleiben, Flo, sondern ich muss jetzt unbedingt mit Lukas sprechen.
Ja, hallo, Lukas.
Hallo, Lukas.
Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, freue mich sehr, hier zu sein.
Lukas, du bist Anästhesist von Beruf und hast mit deiner Frau, sie wiederum ist Internistin, habe ich gelernt, 12 Minutes gegründet. Das ist eine Online Erste-Hilfe-Kurs für Baby- und Kindernotfälle. Vielleicht magst du uns einmal kurz eingehend etwas über dich erzählen und wie es eigentlich dazu kam, dass ihr beide quasi auf online umgestiegen seid.
Ja, sehr gern. Vielen Dank schon mal für die kurze Vorstellung. Ich bin Facharzt zur Anästhesiologie, ganz genau, und habe mich innerhalb dieses Fachgebiets auf Notfallmedizin spezialisiert und bin seit einigen Jahren hauptsächlich als Notarzt auf der Rettungshubschraubern unterwegs, zum Beispiel für die ADAC Luftrettung, und habe viele Jahre Ausbildung in der Ersten Hilfe und für andere medizinische Notfälle für medizinisches Fachpersonal gemacht. Das ist schon gesagt, meine Frau ist Fachärztin für innere Medizin und auch Notärztin. Und natürlich kamen aufgrund unserer Expertise immer mal wieder aus dem Freundeskreis Fragen zu großen und kleinen Bewegchen von den Kindern. Und auch wir haben viel gesehen, sag ich mal, an schlimmen Dingen, die passieren können bei Kindern. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir unser Fachwissen transportieren, sodass Eltern da Lust drauf haben, was über Erste Hilfe bei Kindern zu lernen. und haben, wie du schon gesagt, einen Online-Erste-Hilfe-Kurs gegründet, der heißt 12 Minutes. Und weil wir aus unserer Erfahrung als Eltern wissen, dass es meistens an Zeit mangelt, war es uns ganz wichtig, dass wir ein Online-Format finden. Also man kann sich diese Videos on demand angucken. Und das Besondere bei uns ist, dass man eine kleine Notfallübungspuppe mitgeschickt bekommt, an der man alle praktischen Übungen absolvieren kann. Das ist das A und O, weil jeder kann sich das vorstellen in medizinischen Notfällen der Kinder. Da steigt das Großhirn aus und dann kann man eigentlich nichts mehr, was man nicht wirklich intensiv geübt hat, noch irgendwie abrufen. Deswegen ist das praktische Üben so wichtig. Und 12 Minutes haben wir das Ganze genannt, weil das im Schnitt dauert es in Deutschland 12 Minuten, bis der Rettungsdienst bei euch vor der Tür steht.
Okay, ich kann das gar nicht einschätzen. Sind 12 Minuten lang oder kurz? Also ich glaube, wenn ich in der Situation bin, dann kommen die 12 Minuten mir wie 12 Stunden vor. Aber wie ist das im Vergleich zu anderen Ländern? Viel oder wenig?
Das ist eigentlich schon ein ganz guter Wert, muss man sagen. Wir haben ja ein hochentwickeltes Rettungsdienstsystem, was damals entstand, so, wenn ich mich richtig erinnere, 60er, 70er Jahre, aufgrund von schweren Autounfällen hat sich das alles in Deutschland so entwickelt. Und wir haben ja auch das Privileg, dass in Deutschland der Notarzt zum Notfallort kommt. Das ist ja nicht in allen Ländern so. Viele haben ja so ein Paramedic-System, wo dann ja von Notfallsanitätern die Patienten eingeladen werden und möglichst schnell in den Notaufnahmen gefahren werden. Bei uns ist das Privileg, dass wir einen Großteil der Medizin schon auf die Straße verlegen. Und deswegen ist es eigentlich okay, ein ganz guter Wert. Andererseits muss man sagen, wenn wirklich ein schwerer medizinischer Notfall vorliegt, sind 12 Minuten schon sehr lang. Ne? Zum Beispiel bei einem Sauerstoffmangel reichen 4-5 Minuten aus, bis schwerste neurologische Schäden entstehen können. Und da wünscht man sich natürlich dann, dass Eltern ja schon mal das Bestmögliche für ihr Kind tun, um diese Zeit irgendwie zu überbrücken.
Jetzt sind ja, fühlen sich genau, wie du sagst, bei Eltern 12 Minuten an wie 12 Stunden wahrscheinlich. Welche Arten von Unfällen kommen denn bei Kindern am häufigsten vor und wie unterscheiden die sich vom Alter des Kindes? Weil ein Kleinkind, würde ich behaupten, andere Unfallrisiken hat als ein Säugling.
Ganz genau. Also was wir häufig sehen, ist vor allem bei Säuglingen, also bei Kindern im ersten Lebensjahr, dass die sich dann ganz unvermittelt anfangen zu drehen. Das kriegt man gar nicht unbedingt mit als Eltern, dass die Kinder das plötzlich schon können. Das ging mir ganz genauso. Und dann kommt ganz häufig vor, zum Beispiel ein Sturz vom Wickeltisch. Ne? Deswegen ist es so wichtig, dass wenn man dann, wenn was runterfällt vom Wickeltisch, immer eine Hand auf dem Baby lässt, während man sich bückt, damit da nichts passieren kann. Weil ein Wickeltisch ist doch häufig schon recht weit oben. Und Stürze aus großer Höhe können wirklich mit schweren Folgen einhergehen, mit schweren Verletzungen. Und Stürze aus großer Höhe ist bei Kindern schon doppelte Körpergröße. Also das sehen wir sehr häufig. Dann, wenn Kinder anfangen, ihre Welt zu erkunden, nehmen sie ja gern alles in den Mund. Ne? Und da kommt es gern zum Verschlucken von Kleinteilen. Also Verschlucken in dem Sinne, dass quasi alles den richtigen Weg geht, über die Speiseröhre in den Magen, aber halt Dinge, die da nicht hingehören. Oder Verschlucken in dem Sinne, dass den falschen Weg geht, irgendwelche Kleinteile in die Luftröhre geraten, in die Atemwege und es dann zu schweren Störungen der Atmung kommt. Das sehen wir gerne zum Beispiel zum Beginn der Beikost oder wenn Kinder anfangen zu krabbeln, alles zu erkunden. Was passiert noch häufig zum Beispiel, dass sich die Säuglinge den Kopf gerne stoßen. Das liegt daran, dass der Kopf im Verhältnis zum Körper relativ groß ist und schwer und die Kinder natürlich erst die Nackenmuskulatur richtig trainieren müssen, bis sie den Kopf halten können. Und da gibt es etwas, was ich ansprechen möchte, was zum Glück nicht mehr so häufig vorkommt durch viel Aufklärung, aber es sind sogenannte Schütteltraumata, was Eltern wirklich niemals tun dürfen, auch im größten Stress nicht, ist die Kinder schütteln, weil die einfach noch keine ausgeprägte Nackenmuskulatur haben und da kann es zu schwersten Verletzungen kommen und wirklich mit schweren neurologischen Ausfällen hinterher.
Ah, okay. Wovon ich ja Albträume immer hatte, als mein Sohn geboren wurde und noch ganz klein war, war dieser plötzliche Kindstod. Also das schwebte über uns sozusagen. Es war schrecklich, fand ich. Aber habt ihr damit viel zu tun oder kommt ihr da immer zu spät?
Also bei einer Alarmierung, als Unfall oder? Genau, das ist ein Notfall, absolut. Und eine Alarmierung zum plötzlichen Kindstod ist natürlich auch für Rettungskräfte extrem belastend. Und als Hubschraubernotarzt sehe ich das tatsächlich relativ häufig, muss ich sagen. Ich habe einige Reanimationen bei so kleinen Säuglingen mit plötzlichem Kindstod schon gehabt. Und wenn wir dazu alarmiert werden, bedeutet das ja tatsächlich, das Kind ist leblos. Und deswegen sollten die Kinder dann die Eltern eine Wiederbelebung schon begonnen haben, bis wir da sind. Ne? Man muss sagen, dass das in den seltensten Fällen gelingt. Deswegen ist die Prävention des plötzlichen Kindstods so wichtig. Wir haben uns auch viele Sorgen darüber gemacht, weil unsere Zwillinge waren natürlich auch Frühchen. Das ist ein Risikofaktor. Wir haben dann so Überwachungssysteme gehabt. Da kann man jetzt halten, was man davon will, aber uns war das wichtig, dass die Kinder da einigermaßen gemonitort sind. Und ich bin natürlich als Anästhesist auch sowieso ein Freund von Monitoring. Das bringt der Beruf so mit sich. Ich möchte immer gern wissen, ob jemand atmet und wie so die Sauerstoffkonzentration im Blut ist. Das war mir wichtig. Aber halt auch Dinge wie, dass die Betten nicht überladen sind, dass es nicht zu heiß ist im Kinderzimmer, dass nicht geraucht wird. Gibt viele Dinge, die man für Prävention tun kann, und das ist viel besser, als wenn es wirklich zum plötzlichen Kindstod kommt.
Jetzt haben wir ganz viel Säugling-Unfallrisiken. Wie sieht's so? Ich habe jetzt hier so einen 6-Jährigen, der heute auch gerade ganz viel draußen und durch die Gegend gefetzt ist mit seinem Kumpel und sich auch dementsprechend sehr häufig hingelegt hat. Gibt's da irgendeine Kategorisierung oder sagt man einfach, naja, also wenn sich ein 6-Jähriger beispielsweise durch den Garten bewegt, dann ist alles eigentlich ein Risiko, die gesamte Umwelt eigentlich.
Ja, du sagst es gerade, 6-Jährige wollen natürlich die Umwelt erkunden, haben viel Spaß dabei, können natürlich auch Gefahren nicht richtig einschätzen. Allerdings kann man in dem Alter ja schon ganz gut aufklären. Und für uns Notärzte ist 6 Jahre auch ein Alter, da schnauft man schon mal erstmal durch und sagt, okay, das kann man ganz gut handeln. Es sind eher die ganz Kleinen oder so bis 4, 5, wo man sich wirklich schwere Sorgen macht. Und Stürze, wie du sagst, beim Grundschulalter mit das häufigste, auch Treppenstürze, Fahrradstürze, da ist natürlich immer darauf zu achten, dass Kinder unbedingt einen Helm tragen. Also das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber wenn ich im Notarztauto dann ein Kind sehe, was ohne Helm Fahrrad fährt, dann halte ich auch an und sage, ob wir uns heute nochmal wiedersehen möchten. Und da versuche ich tatsächlich ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Mag ein bisschen komisch sein, aber ja, jedes Kind, was mit Helm fährt, ist wichtig, ne, und richtig für mich. Was kommt noch häufig vor? Wir waren ja noch nicht so in dem Alter 2, 3, 4 Jahre alt. Was da zum Beispiel ganz häufig vorkommt, sind Verbrühungen, Verbrennungen. Ne? Also wenn man Glaswasserkocher hat oder dann die Glaskanne befüllt mit kochendem Wasser und die Kinder stehen direkt unter dieser Platte, Tischplatte zum Beispiel oder in der Küche, dann platzen diese Gefäße gerne und dann kriegen die Kinder das ganze heiße Wasser ab. Das kommt sehr häufig vor. Ja, oder die Kinder ziehen an den Kabeln, ne, von den Küchengeräten, und dann kippt der Wasserkocher um und das Wasser über die Kinder. Das sehen wir auch in dem Alter natürlich verschlucken, dann, wenn sie dann anfangen in der Küche die Schubladen aufzumachen oder die Fächer und dann die Reinigungsmittel erkunden wollen und so.
Es sind ja wirklich die Klassiker, Lukas, oder? Also auch schon, als du das mit dem Wickeltisch, mit dem Fallen vom Wickeltisch, irgendwie, das hört man ja nun ständig und man denkt immer so, das kann doch eigentlich niemandem mehr passieren. Oder auch das Schlucken von Putzmitteln, weil man da ja schon irgendwie sehr drauf bedacht ist, aber es scheint nicht auszusterben, diese Unfälle. Interessanterweise. Nee,
es reichen ja manchmal Bruchteile von Sekunden, indem man als Eltern nicht aufpasst, und das ist auch völlig normal. Also wenn das große Kind dann zum Beispiel was möchte, dann lässt man das Kleine mal für eine Sekunde aus den Augen und schon ist es passiert. So gut kann man gar nicht aufpassen, sage ich mal. Aber deswegen ist es halt so wichtig, dass man sich auch Gedanken darüber macht, was macht man als Elternteil, wenn dann mal was passiert. Man kann nicht die Kinder in Luftpolsterfolie packen und die ganze Zeit nur hinlegen. Die wollen und sollen ja auch die Welt erkunden. Ein Notfall, auf den möchte ich noch eingehen, der leider auch sehr häufig vorkommt, das sind Ertrinkungsunfälle. Ne? Da reicht auch eine Sekunde. Und die Klassiker sind dann Familienfeiern. Dann gibt es einen Pool oder einen Gartenteich in der Umgebung und dann lässt man ein Kind einmal kurz aus den Augen und schon liegt es im Gartenteich. Ne? Und Kinder ertrinken in Pfützen. Da reichen wenige Zentimeter aus.
Schrecklich. Ich glaube, wir müssen diese Folge mit einer Triggerwarnung versehen, weil wirklich schrecklich, schrecklich. Ich möchte einmal kurz zurück zu eurem Online-Erste-Hilfe-Kurs oder auch generell zu diesen Erste-Hilfe-Kursen. Also einen ganz normalen Erste-Hilfe-Kurs, den macht man ja spätestens, wenn man einen Führerschein gemacht hat. Also habe ich auch gemacht und dann dachte ich eigentlich, ich wäre total gut versorgt. Als ich dann Vater wurde, habe ich erstmal erfahren, ich weiß gar nicht mehr bei welcher Gelegenheit, dass Erste-Hilfemaßnahmen sich schon unterscheiden, abhängig davon, ob sie bei Erwachsenen oder bei Kindern durchgeführt wird. Deshalb mal meine Frage auch, wann sollte man denn eigentlich als Vater oder Mutter so einen Erste-Hilfe-Kurs für Kindernotfälle machen? Gehört das eigentlich schon mit zur Geburtsvorbereitung? Oder ist, ich meine, das ist jetzt nicht der schönste Teil der Geburtsvorbereitung. Aber wenn ich so deine Beispiele aus dem Alltag höre, würde ich fast sagen, ja, irgendwo in der Schwangerschaft gehört auch so ein Erste-Hilfe-Kurs dazu. Sehe ich das richtig? Oder wie ist es bei dir? Oder wie ist auch eure Erfahrung? Wie viel werdende Eltern habt ihr in eurem Kurs und wie viel frisch gebackene Eltern habt ihr?
Ja, du hast es schon gesagt, der Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein, der hat meistens überhaupt nichts mit Kindernotfällen zu tun. Und Kinder, das ist jetzt so ein so ein Spruch, den der ist ein bisschen abgedroschen, den kennen alle aus dem Rettungsdienst, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Man kann das Wissen, was man da erlernt hat, nicht eins zu eins auf Kinder übertragen. Also Notfälle bei Erwachsenen entstehen meistens aufgrund von Herzproblematiken. Bei Kindern sind es meistens Störungen der Atmung. Und da hat man eine ganz andere Herangehensweise an diese Notfälle, muss man sagen. Dann ist es natürlich so, dass so ein Kurs oft irgendwie 8 Stunden am Wochenende ist. Und wir wissen alle, dass es für Eltern nicht unbedingt abbildbar ist. Und in unserem Online-Kurs ist tatsächlich sehr gemischt. Ne? Da sind werdende Eltern dabei, aber natürlich hat man sehr viel zu tun in der Geburtsvorbereitung. Da sind aber auch Eltern dabei, die schon Kinder haben. Manchmal machen das auch dann fürs zweite Kind, wenn schon ein bisschen mehr Routine da ist. Unsere Wunschvorstellung wäre natürlich, dass jeder bei der Geburt des Kindes dann schon ein bisschen Erste-Hilfe-Know-how hat. Es ist aber wichtig, gar nicht mal, dass man das einmal gemacht hat, sondern der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass man immer und immer und immer wiederholt. Denn wissenschaftliche Studien zeigen ganz klar, dass die Handlungskompetenzen, die man erlernt in solchen Erste-Hilfe-Kursen, nach allerspätestens 6 Monaten wieder massiv abgenommen haben.
Also das aber ich kann ja nicht alle 6 Monate einen Kurs machen, oder? Was ist denn da die realistische Empfehlung?
Genau, aber deswegen gibt es ja Online-Erste-Hilfe-Kurse, wo du beliebig oft dir diese Videos angucken kannst. Und ich würde schon empfehlen, dass man sich, also in unserem Kurs zum Beispiel, kann man auch genau sehen, welche Kurse wir empfehlen, dass man die zum Beispiel alle 3 Monate wiederholt. Also welche Videos sollte man wirklich immer und immer und immer wieder schauen. Mhm. Und dann sollte man sich auch seine Notfallübungsgruppe rausholen, also die wir mitschicken, die ist aufblasbar, die kann man also ganz gut verstauen. Die behält man auch für immer bei sich zu Hause und da kann man so wieder aufpusten, dann kann man alle wichtigen Skills wieder trainieren, damit man da up-to-date bleibt. Das machen wir Profis im Rettungsdienst übrigens auch so. Ne? Also man sollte schon eigentlich einmal im Jahr mindestens all diese wichtigen Handgriffe trainieren.
Mhm. Aber ich glaube, da spricht man aber auch grundsätzlich ja von einem allgemeinen Erste-Hilfe-Kurs. Also, weil ich denke, also ich habe den letzten Erste-Hilfe-Kurs erst wirklich vor 1,5 Jahren oder sowas gemacht. Einfach aber jetzt nicht am Kind. Das war jetzt nicht speziell für Kinder, sondern das haben wir damals gemacht. Da war unser Sohn 3-4 Monate, haben wir wirklich ganz speziell eben für Säuglinge. Und jetzt einfach eine grundsätzliche Auffrischung. Oder würde es, also sollte man wirklich einfach immer getrennt, ne, einmal für Kleinkinder, weil ich meine, die Kinder werden ja auch immer älter. Irgendwann braucht man wahrscheinlich den für Kleinkinder nicht mehr.
Ganz genau. Ich würde sagen, als frischgebackene Eltern ist es jetzt als allererstes mal wichtig, dann die wichtigsten Notfälle im Kleinkindalter zu kennen. Die Erste-Hilfe-Kurse für Erwachsene, die haben meistens keine Inhalte, die sich irgendwie auf Kinder beziehen. Und wie ich vorhin sagte, dann, man kann das auch nicht übertragen. Also die meisten Erste-Hilfe-Kurse für Kindernotfälle, die gehen schon vom Säugling, sage ich mal, bis zur Pubertät. Ne? Also da kriegst du schon alles Wichtige beigebracht. Es gibt ja auch wichtige Handgriffe, die unterscheiden sich je nach Alter des Kindes. Wenn ich zum Beispiel mal auf die Aspiration eingehen darf, also verschlucken in dem Sinne, dass etwas in die Luftröhre gelangt und dann es zu schweren Hustenattacken oder zu Atemnot kommt, dann ist es so, dass man bei Säuglingen was anderes macht als bei kleinen Kindern. Säuglinge bis 1 Jahr sollte man in den Kopftieflage bringen, am besten auf dem eigenen Arm und dann 5 kräftige Schläge auf den Rücken.
Bin ich Meister aber, drin.
Bitte? Da bist du Meister drin. Mhm. Alles klar. Aber bei größeren Kindern kann man auch schon das Heimlichmanöver anwenden, was man bei Säuglingen nicht machen darf, weil die Verletzungsgefahr zu groß ist. Also man lernt schon in so Erste-Hilfe-Kursen für Baby- und Kindernotfälle dann, was ist wichtig in welchem Alter. Die Kurse für Erwachsene würde ich jetzt für Kindernotfälle nicht empfehlen, das lässt sich nicht übertragen.
Also ich habe immer die Angst davor gehabt, wenn wirklich was eintritt, dass ich dann wahrscheinlich erstmal irgendwie gar nicht handlungsfähig bin. So, natürlich in der Schwere des Unfalls, das ist, glaube ich, die größte Angst der Eltern, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marco. Du hast vorhin ja auch schon gesagt, ihr hattet natürlich auch gewisse Angst, aber jetzt grundsätzlich, keine Ahnung, das Kind stürzt die Treppe runter oder fährt mit dem Fahrrad. Gerade jetzt, wo die heizen und dann irgendwie hinfallen, auf die Straße fallen, Auto kommt. So, das ist meine größte Angst. Ehrlich gesagt, gerade hier in der Großstadt. Wie können Eltern bei einem Unfall angemessen handeln, so schnell wie möglich handeln quasi, um die Verletzung ihres Kindes quasi oder schon mal irgendwie, keine Ahnung, erst zu behandeln oder so? Wie geht das angemessen? Weil ich meine, Sauerstoffzufuhr zum Hirn wahrscheinlich in dem Moment ist ja relativ null bei den Eltern.
Genau, und tatsächlich auch unabhängig von der Verletzung, oder Flo? Also ich meine, dass
total,
man die Verbrennung anders behandelt,
genau.
Als wenn jemand da am Putzmittel nascht, ist ja klar. Aber gibt es so drei Grundregeln, die man immer beherzigen muss, egal was passiert?
Ach danke, genau das habe ich gesucht.
Bitte, ja, gerne. Ist natürlich schwierig, das zu pauschalisieren. Die erste Regel wäre versuchen, irgendwie die Ruhe zu bewahren. Jetzt wird meine Frau lachen, wenn sie das hört, weil trotz meiner langjährigen Erfahrung als Notarzt setzt es bei mir aus, wenn sich meine Kinder was tun. Ne? Also da kommt auch bei mir irgendwie nicht mehr besonders viel Sauerstoff im Gehirn. Ich weiß auch nicht, warum.
Das beruhigt ehrlich gesagt gerade ein bisschen.
Genau, also jedes Mal hat meine Frau das dann gemanagt, wenn es um die eigenen Kinder geht. Da setzt es bei mir auch aus. Aber irgendwie versuchen, die Ruhe zu bewahren, so schwer das klingt. Dann ist natürlich Eigenschutz wichtig. Und es bringt nichts, wenn man dann als Elternteil gleich daneben liegt, wenn irgendwas passiert. Na, zum Beispiel Stromanfälle wäre da so ein Thema. Dann Überblick muss man sich verschaffen über die Situation und irgendwie diese Unfallstelle versuchen abzusichern, dass nicht noch mehr passiert. Und dann auch schon zügig den Rettungsdienst alarmieren, wenn es wirklich so schlimm ist, dass man jetzt das Gefühl hat, das ist ein Fall für den Rettungsdienst, dann zügig alarmieren und dann mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen beginnen. Und ein paar Dinge, wo man immer den Rettungsdienst anrufen sollte, sind zum Beispiel spritzende Blutungen, also Blutungen, die mit großem Blutverlust einhergehen können, Störung der Atemfunktion, also wenn man das Gefühl hat, das Kind kriegt nicht mehr richtig Luft oder die Lippen werden blau, das ist so, oder die Atemfrequenz, also die Atemzüge pro Minute sind über 40 zum Beispiel, das ist so etwas, wo man wirklich hellhörig werden muss, Störung der Kreislauffunktion, große Knochenbrüche, das sind natürlich Dinge, wo man unbedingt den Rettungsdienst alarmieren sollte. Mhm. Da kann man gar nicht viel tun als Elternteil, außer beim Kind zu bleiben, ihm gut zuzureden, Sicherheit zu geben und dann auf das Krankheitsbild angemessen schon mal medizinische Erstversorgung zu machen. Das kann man aber nicht verallgemeinern, das kommt dann wirklich auf die Krankheit drauf an.
Aber Lukas, du hast gesagt, Ruhe bewahren. Also das fällt mir ja schon schwierig, wenn sich niemand bei uns im Haus verletzt, sondern wenn der normale Familienalltag so seinen Gang geht und ich im Chaos versinke. Schon da ist Ruhe bewahren manchmal ganz schön schwierig für mich. Wie mache ich denn das dann erst in so einer Notsituation? Also hast du da einen Tipp, wie man wirklich, wenn das Kind blutend oder was auch immer vor einem steht, da noch die Ruhe bewahrt?
Ja, es ist natürlich schwierig. Ich habe ja selber schon gesagt, dass es auch für mich schwierig ist. Ich versuche
genau, vielleicht sollten wir mit deiner Frau mal kurz sprechen.
Die ist gerade leider nicht hier, aber ich versuche mich dann natürlich darauf zurückzubesinnen, was ich gelernt habe, wie man solche Dinge erst versorgt. Und das ist vielleicht auch etwas, was Eltern dann in so einem Notfall tun können. Ich habe das schon mal gehört. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Sich irgendwie kurz versuchen zu besinnen. Und einen Rettungsdienst zu alarmieren. Da sitzen übrigens immer Profis in der Leitstelle. Das sind meistens auch ausgebildete Rettungsfachkräfte und die können einem dann auch schon weiterhelfen auf der Anfahrt. Also bis der Rettungsfachpersonal da ist, können die einem schon richtig professionell Tipps geben, was jetzt zu tun ist.
Okay, aber wenn ich das richtig verstehe, ist so ein Erste-Hilfe-Kurs nicht nur wichtig, um die Fähigkeiten zu erlernen, sondern halt auch, um sich das Wissen anzueignen, weil das mir dann die Ruhe gibt, die ich vielleicht im Notfall ansonsten nicht an den Tag lege.
Super zusammengefasst.
Cool. Also richtig verstanden. Schön.
Also das ist, als würdest du Marco Auto fahren.
Du bist noch nie mit mir Auto gefahren. Gut. Lukas, also das eine ist ja sozusagen, wie man richtig reagiert in einer Notsituation. Das andere ist ja, dass am besten so eine Notsituation gar nicht eintritt. Also sprich, hast du ein paar Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen, wie man seine Wohnung, sein Haus so sicher gestaltet, dass möglichst nichts passiert? Also ich sag mal, vom Wickeltisch fallen, gut, der Wickeltisch, der hat eine gewisse Höhe. Aber gibt es irgendwelche Sachen, die ich im Vorfeld schon machen kann, die halt das Unfallrisiko reduzieren im Haushalt? Also ich sag mal, Kindersicherung, das ist so etwas, was mir jetzt so sofort einfällt.
Genau, es gibt viele Möglichkeiten, die Wohnung kindersicher zu machen, und da ist natürlich Prävention das A und O. Und was man sehr häufig liest und was ich tatsächlich auch gemacht habe, ist, sich mal die Wohnung aus der Perspektive des Kindes anzuschauen. Also tatsächlich mal auf den Boden zu legen und zu gucken, ja, wo kommt denn mein Kind schon ran? Und dann natürlich die Klassiker, Steckdosenschutz, Fenstersicherung, also dass die Kinder nicht selber Fenster öffnen können, einen Herdschutz oder nur auf den hinteren Herdplatten kochen, Ecken- und einen Kantenschutz für die Tischplatte. Also meine Horrorvorstellung war immer, dass die Kinder sich immer den Kopf an den spitzen Wohnzimmertisch stoßen, wenn sie da unterwegs sind. Und deswegen einfach mal nach unten und gucken, wo kommt mein Kind überhaupt schon ran und kann es aufreißen.
Also oder einfach mal auf allen Vieren durch die Wohnung krabbeln.
Ganz genau.
Oder knien. Mhm.
Ja. Und viele Kinder haben ja auch die Phase, wo sie dann intensiv mithelfen möchten. Das ist ja auch ganz normal. Und dann anfangen zum Beispiel die Küche auszuräumen. Und dann bietet sich natürlich eine Schublade an, in der zum Beispiel nur so Brotdosen oder sowas aus Plastik sind, wo das Kind dann aktiv ausräumen darf, wo dann auch keiner irgendwie was dagegen hat. Und da kann man ja die Kinder dann in die richtige Richtung versuchen zu lenken. Ansonsten gibt es bei Babys und Kleinkindern natürlich auch immer noch Dinge, auf die man zum Beispiel bei den Spielsachen achten sollte, so Sicherheitshinweise. Da gibt es dann so DIN-Nummern oder CE-Kennzeichen, dass das Spielzeug zum Beispiel schweiß- und speichelecht lackiert ist. Also es kann ruhig in den Mund genommen werden, da sind keine Giftstoffe drin. Auf solche Sachen kann man achten. Ansonsten, wie ich schon gesagt habe, Babys eigentlich beim Wickeln nicht unbeaufsichtigt lassen und vor allem beim Baden niemals unbeaufsichtigt lassen. Schon viele Notarzteinsätze gab, wo dann große Kinder mit kleinen Kindern zusammen mit der Badewanne saßen und die Eltern rausgegangen sind. Also die Verantwortung kann man den großen Geschwisterkindern nicht übergeben. Wenn Wasser im Spiel ist, Kinder keine Sekunde aus den Augen lassen. Ja, dann natürlich so kindersichere Küche ist ein Thema. Scharfe Gegenstände, Messer, Scheren außer Reichweite lagern, Reinigungsmittel so lagern, dass die Kinder nicht drankommen, Medikamente in abschließbaren Schränken verstauen. Und wie ich gesagt habe vorhin, Wasserkocher, herabhängende Kabel, sowas immer sichern bei kleinen Kindern. Ne? Bei Grundschulkindern oder etwas älteren Kleinkindern kann man dann natürlich eher den Fokus auf Aufklärung legen. Ne? Also wirklich den Umgang mit gefährlichen Dingen, wie zum Beispiel Messern, Schulen. Also unsere sagen zum Beispiel auch immer, weil sie wissen schon Dinge, die sie nicht dürfen. Dann sagen sie, wenn ich groß bin, Papa, dann darf ich dieses und jenes zum Beispiel mit dem Messer schneiden oder Also da kann man ja die Kinder schon mal richtig heranführen und dann aufklären. Bei den Klettergerüsten zum Beispiel auf dem Spielplatz ist es so, Kinder sollen ja auch hochklettern. Da muss man, auch wenn es vielleicht ein Klettergerüst ist, wo sie vielleicht noch ein bisschen zu klein dafür sind, aber sie es noch nicht sehen, na, dann unterstützt man halt dabei oder sichert nach unten ab. Aber man muss die Kinder ja nicht immer wegreißen, nur weil es noch nicht für sie geeignet ist. Da als Eltern einfach ein bisschen alert sein. Ja. Fokus auf die Straßenverkehrsordnung legen, das ist ganz klar mit Schulkindern, Schulweg nicht am Anfang alleine gehen lassen, solche Dinge wichtig und natürlich Alltagsgegenstände irgendwie, ne? Also Kerzen, Feuer, Medikamente, das habe ich gesagt, aber größere Kinder dann im Umgang damit irgendwie schulen.
Wo wir gerade dabei sind beim Schulen, bei dem Ermutigen, also das Ermutigen oder das Schulen an sich, das klingt immer so einfach, aber wie mache ich das eigentlich? Weil ich kann ja nicht so, ich muss ja selber quasi aufpassen, wie ich es sage, weil ich möchte ja keine Panik verbreiten. Ne? Also dass die Kinder, die nehmen das ja sofort auf und merken, oh, Mama, Papa haben da Angst. Ist Panik da der beste Lehrer oder gibt es andere Möglichkeiten, die zu sensibilisieren?
Na, Panik ist natürlich nie gut, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich war am Anfang auch so. Ich musste das natürlich auch als Neulingspapa dann irgendwie lernen, dass man nicht sofort ausflippt, wenn das Kind irgendwie das Messer in die Hand nimmt, weil dann erschrecken sie sich im Zweifelsfall noch und fügen sich Verletzungen zu, sondern auch da wieder Ruhe bewahren, so schwer es ist. Und dann ein Kindermesser in die Hand drücken und sagen, guck mal hier, so kannst du das und jenes schneiden. Und wenn du ein bisschen älter bist, dann nehmen wir das scharfe Messer in die Hand. Und oder dann, wenn sie dann ein bisschen älter sind, erstmal gemeinsam und dann auf die Gefahr aufmerksam machen, aber natürlich mit Ruhe und irgendwie Sachverstand die Kinder unter Aufsicht anlernen.
Ich würde ganz gerne mal den Spieß ein bisschen umdrehen. Bisher haben wir ja immer oder sind wir immer davon ausgegangen, dass dem Kind was passiert. Und das ist ja sozusagen auch das, was ihr in euren Online-Kursen vermittelt. Nun kann es ja aber auch mal sein, ne? Man weiß, die meisten Unfälle passieren im Haushalt und nicht nur den kleinen, sondern auch den großen, dass mir als Vater oder als Mutter was passiert und ich vielleicht aber alleine mit dem Kind bin. Ist das ein Thema bei euch in euren Kursen und wenn ja, was gibt es da zu beachten? Also ich will ja auch, also ich weiß nicht, was mir im Haushalt passieren kann, aber wenn ich dann plötzlich blutend vor dem Kind stehe, dann kriegt das ja auch einen Schock.
Du bist bewusstlos, ne?
Ich will ja jetzt, also wir wollen jetzt hier keine Schreckensszenarien hier ausmalen, finde ich. Sehr ein ernstes Thema. Aber muss ich irgendwie mein Kind darauf vorbereiten oder kann ich es darauf vorbereiten oder in so einer Ausnahmesituation, die mich betrifft, was kann ich da tun, um, damit mein Kind nicht auch noch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird? Mhm.
Super wichtiges Thema. Das ist bei unserem Kurs jetzt zum Beispiel nicht so richtig Thema bisher. Der richtet sich wirklich an Eltern, die kleine Kinder bekommen. Aber es gibt natürlich ganz tolle Bücher, die Kinder an Erste Hilfe heranführen können. Und soweit ich weiß, gibt es auch Kurse speziell für Kinder in Erster Hilfe. Und es gibt ja auch eine ganz tolle Kampagne. Ich rette dein Leben, rettest du meins. Die sich dafür einsetzt, dass Erste Hilfe und Reanimationsunterricht schon in der Schule unterrichtet wird, spätestens ab der 7. Klasse. Und es gibt ja auch Länder, auch in der EU, die da schon mit gutem Beispiel vorangehen, wo das ganz normal in der Schule unterrichtet wird. Und die Kinder haben da großen Spaß dran und entwickeln da großes Selbstvertrauen im Umgang mit medizinischen Notfällen. Für zu Hause würde ich empfehlen, den Kindern zu zeigen, wo ist die Liste mit den wichtigsten Telefonnummern. Das empfehlen wir übrigens auch für Eltern. Immer am Kühlschrank zum Beispiel eine Liste hängen zu haben mit den wichtigsten Notfallnummern, ne? Zum Beispiel für den Nachbarn. Das wissen dann auch die, können die Kinder ja auch wählen. Ne? Oder wo ist die nächste Kinderklinik? Wie komme ich dahin? Wie ist die Nummer vom Rettungsdienst? Wie ist die Nummer vom Giftnotruf? Für Eltern zum Beispiel wichtig, ne, dass die 19240, nicht in allen Bundesländern, aber in den meisten, aber Kindern den Notruf beizubringen, 112, 110, das ist sicherlich nie verkehrt, Umgang mit dem Telefon beibringen und dass man auch einfach bei Nachbarn klingeln kann. Das kam bei uns auch schon vor, dass die Kinder bei uns dann, die Nachbarskinder bei uns geklingelt haben, um die Eltern zu retten.
Also die wichtigste Nummer, die ich bisher meinem Sohn beigebracht habe, ist der Code zu meinem Handy. Weil wir ja kein Festnetz mehr haben und der Umgang mit dem Handy ja dann in dem Fall schwierig wäre, gerade mit diesen neumodischen, wo du Gesichtserkennung machst oder sowas. Weil sonst bringen die Nummern am Kühlschrank ja eigentlich gar nichts, oder?
Aber das kriegen ja die Kinder meistens sehr schnell raus, wie so ein Smartphone funktioniert. Auch meine Töchter können mit 3 schon das iPad entsperren.
Welche Rolle haben denn die Schulungen bei all den Menschen, die sich tagsüber um unsere Kinder kümmern? Ne? Weil wir sind ja auch nicht immer da. Wir sprechen ja jetzt über Notfälle, die ja meistens oder irgendwo in passieren, wenn wir dabei sind. Aber wie sieht's dann eigentlich so mit Betreuer, Erzieher aus in der Prävention von Unfällen, Schule, Kita? Hast du einen Stand? Weißt du, wie die geschult werden?
Also soweit ich weiß, ist auch für Erzieher und andere Lehrkräfte ist es verpflichtend, dass die Kurse in Erster Hilfe für Baby- und Kindernotfälle absolvieren. Es ist auch meistens verpflichtet, dass ein Teil der Erzieher zum Beispiel in den Kitas eine Ausbildung zum Ersthelfer macht und dann als Multiplikator dient innerhalb der Kita. Aber natürlich sind diese Kurse meistens irgendwie 8 Stunden einmal im Jahr und ich habe ja vorhin gesagt, nach 6 Monaten ist das meiste medizinische Fachwissen wieder weg. Deswegen, unser Kurs kam zum Beispiel in der Kita unserer Kinder auch sehr gut an, weil man einfach immer wieder über ein Online-Format trainieren kann und auch praktische Übungen trainieren kann. Und meiner Meinung nach sollten das alle Lehrkräfte und Erzieher auch nutzen und das so oft wie möglich machen. Erste-Hilfe-Kurse sollten auch immer so einen Präventionsanteil haben und auf die häufigsten Gefahren aufmerksam machen. Und ja, das lässt sich einfach besser in Erinnerung rufen, umso öfter man es trainiert.
Lukas, du hast vorhin was erwähnt, was mir immer noch im Kopf rumgeht. Und zwar hast du gesagt, dass bei Geschwisterkindern das manchmal zu riskanten Situationen kommen kann. Also das Beispiel war, glaube ich, so, die Kinder baden zusammen und man ist mal kurz aus dem Raum oder das ältere Kind lenkt einen ab und schwuppdiwupp kugelt das Jüngere vom Wickeltisch oder so. Gibt's dann noch Beispiele zu, gerade in dieser Geschwisterkonstellation und vor allem, wie kann man das verhindern, weil man ist ja ständig abgelenkt mit einem Kind und mit zwei Kindern. Ich spreche aus Erfahrung, ja noch mehr.
Das ist natürlich schwierig. Bei uns sagen ja alle durch die Zwillinge, oh je, wie schafft man Zwillinge auf einmal? Ich finde das eigentlich gut, weil wir sind im gleichen Alter, spielen mit den gleichen Dingen. Bei unterschiedlich alten Kindern ist natürlich schwierig, immer die Lego-Steine oder wie immer der Großen wegzuräumen, sodass die Kleinen da nicht rankommen. Es lässt sich eigentlich nicht verhindern. Ich bin auch der Älteste von 3 Kindern. Meine Geschwister haben auch mit meinen Sachen gespielt. Man muss halt irgendwie versuchen, aufzupassen. In der Badewanne geht es gar nicht mal um Trinken. Da gibt es also den Einsatz, den ich letztens hatte. Das war ein Einsatz, da war das Wasser, das aus der Leitung kam, das Heiße war so heiß, dass es dann alle 3 Kinder verbrüht hat. Ne? War irgendwie anscheinend die Therme ein bisschen falsch eingestellt, muss man sagen. Was aber auch häufig vorkommt, ist dann, wenn die Kinder rausgehen im Sommer zum Spielen und zum Beispiel in dem Wasserschlauch, in dem Gartenschlauch steht noch Wasser drin und da ist die ganze Zeit die Sonne drauf geknallt, dann ist das Wasser in diesem Gartenschlauch sehr heiß. Wenn dann Kinder anfangen, mit dem Wasser zu spielen, dann kannst du auch zur Verbrühung kommen. Aber wie du gesagt hast, lässt sich eigentlich nicht verhindern, die ganze Zeit,
Die Kunst ist ja eigentlich zwischen Gelassenheit und Wachsamkeit hin und her zu pendeln, oder?
Also die Kunst, die wir als Eltern erlernen
genau.
müssen.
Genau. Wie gelingt einem das? Vielleicht zum Abschluss. Hast du da noch einen Tipp?
Ich denke mal, das kommt einfach mit der Zeit. Für uns war das auch sehr schwierig am Anfang mit den Kindern. Ich hatte gar keine Erfahrung mit Kindern, meine Frau hat immer sehr viel Babysitting gemacht, aber die konnte das meiste schon. Ich musste alles von der Pike auf lernen. Man entwickelt doch ein Bauchgefühl als Eltern irgendwann und kann seine Kinder ganz gut einschätzen. Das ist jedes A und O, auch für medizinische Notfälle, aber auch im Umgang mit den Kindern, ein Bauchgefühl zu entwickeln und dann kriegen wir sie alle groß.
Jetzt bist du quasi vom Beruf her, machst du was mit Kindern, du rettest eigentlich ja ihr Leben und zu Hause hast du Zwillinge. Wie kannst du das voneinander abgrenzen? Marco hat vorhin seine Trigger-Momente gehabt, ich habe meine Trigger-Momente gehabt. Wie schaffst du das, da dich quasi wieder runterzuholen, würde ich mal behaupten, nach so einem Tag?
Ja, ist natürlich nicht immer ganz einfach. Nach vielen Jahren im Rettungsdienst hat man irgendwie gelernt, damit umzugehen. Ich habe natürlich auch das Glück, dass meine Frau auch Notärztin ist und wenn wir dann über schwierige Einsätze sprechen, versteht sie, wovon ich rede und kann mich da ein bisschen auffangen. Andererseits muss ich sagen, gab es auch schon Kindereinsätze, wo wir dann den Hubschrauber erstmal außer Dienst genommen haben, weil wir alle nicht mehr konnten. Mhm. Sowas kommt vor. Ne? Dann ist auch keiner böse, wenn man mal kurz für sich selber irgendwie sorgen muss. Ich habe auch schon dann ja einen FaceTime-Anruf zu Hause gemacht, mit den eigenen Kindern gesprochen, wenn es gar nicht mehr ging, um sich da, dann sag ich mal, steigt die gute Laune direkt wieder. Und ja, irgendwie lernt man aber damit umzugehen. Eigentlich, wenn ich zu Hause die Tür aufschließe, liegen die Einsätze hinter mir.
Okay. Ich habe einmal in meinem Leben, oder seit mein Sohn quasi auf der Welt ist, einmal den Notarzt gerufen. Aber das war eher, glaube ich, ein Fehlanruf, wofür mich wahrscheinlich deine Kollegen in dem Fall nicht sonderlich gemocht haben. Weil mein Sohn nämlich irgendwie scheinbar seinen ersten Wutanfall hatte und ich aber nicht das einordnen konnte, weil ich dachte, er würde aus Schmerzen schreien. Und dann, als die Jungs dann vor uns standen, und das waren schon große Schränke, die dann durch die Tür kamen mit den Koffern, da war er plötzlich ganz vergnügt und grinste sie dann auch an. Kommen solche Fälle öfters oder kommen solche Fälle vor? Hast du sowas schon mal selber gehabt oder war das jetzt nur bei mir so?
Nee, natürlich kommt sowas vor. Es ist auch keiner böse im Rettungsdienst, wenn man gerade bei Kindernotfällen einmal zu oft anruft. Ist es eher dann eine Erleichterung. Ne? Kindereinsätze ist für uns alle eine Besonderheit. Es gibt nur ganz wenige Kindernotarztwagen, also wo tatsächlich Kinderärzte, die notfall- und intensivmedizinisch geschult sind, zu einem kommen, sondern das sind meistens Nicht-Kinderfachärzte und ist für uns alle was Besonderes. Nun bin ich als Anästhesist nun in Kinderanästhesie und solchen Dingen geübt, aber das geht nicht allen Kolleginnen und Kollegen so. Und wenn nichts ist, sind wir alle erleichtert und es reißt einem keiner den Kopf ab, wenn man einmal zu oft zu einem Kindereinsatz kommt.
Lukas, ich habe noch eine allerletzte Frage. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen und nicht für Flo. Aber ich würde ganz gerne nochmal wissen und zurückkommen auf eure Online-Kurse, die ihr anbietet, wie da eigentlich das Verhältnis Väter-Mütter ist. Also gehen da die Paare in der Regel zusammen rein? Oder gibt es da schon einen Überschuss hinsichtlich Frauen oder Männer? Wie ist das bei euch? Ist das ein Thema, das alle angeht? Also es geht ja alle an, aber...
Genau, das geht auf jeden Fall immer beide Elternteile was an. Wir sehen natürlich nicht, wer am Ende vor dem Bildschirm sitzt. Ne? Es ist ja wie gesagt on demand, dass man sich die Videos abrufen kann. Wir machen ja keine Live-Online-Kurse. Wir können natürlich jetzt nur sehen, wer die Besteller sind, die ihren Namen eingeben. Das ist aber links 50-50, muss man sagen. Was wir dann an Feedback von den Teilnehmenden bekommen, ist, dass man sich das zusammen mit den Partnerin oder einen Partner gemeinsam anschaut und es müssen ja auch beide darin geschult sein. Also es kommt auch oft genug vor, dass nur ein Elternteil beim Kind ist.
Eine letzte Frage hätte ich auch noch. Das ist quasi unsere Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Und zwar haben wir eine echte Papas-Playlist und nehmen dort die Musikwünsche unserer Gäste auf. Welchen Song dürfen wir für dich auf die Liste packen? Gibt es irgendwas, was du vielleicht irgendwie mit einem Einsatz verbindest oder für dich einfach so wichtig ist?
Ja, jetzt werden alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Rettungsdienst schmunzeln. Dann würde ich da Bee Gees Stayin' Alive hinzufügen.
Der Klassiker.
Das ist nämlich das genau, der Klassiker. Das ist nämlich das Lied, zu dem man ganz hervorragend reanimieren kann. Es hat 300, 304 Beats per Minute. Und da man immer ein bisschen, aufgeregt ist, ist man ein bisschen schneller und man empfiehlt ja so 100 bis 120 Mal drücken und pro Minute und deswegen passt
und
das sehr gut.
Und dieses Lied, da muss ich einmal nachfragen, passt sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern, die in Not sind.
Genau. Die
beste Eselsbrücke. Also,
man wird lachen, aber das läuft in meinem Kopf auch.
Okay, ab, tatsächlich.
Wenn es zu einer Reanimationssituation kommt.
Das ist ein toller Fall.
Du habe ich auch viele Jahre... Ja, ich habe viele Jahre Schlagzeug gespielt, deswegen kann ich mich daran ganz gut orientieren, aber auch ich benutze
das. Okay. Also die Bee Gees kommen auf unsere echte Papas Playlist von Spotify, die ihr übrigens, Achtung, jetzt kommt Werbung, abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast auch abonnieren und vor allem auch anhören und wenn ihr mögt auch bewerten mit 5, 6, 7, 8 Sternen. Und wo wir gerade bei Werbung sind, Lukas, wir haben es ja anfangs schon gesagt, euren Kurs gibt es online unter www.12minutes.de, richtig?
Ganz genau, ganz genau. Könnt auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen, da gibt es auch viele Informationen. 12 Minutes Erste Hilfe.
Super. Und wenn ihr mal einen Themenvorschlag habt oder sowas, dann macht das wie Lukas, dann schreibt da einfach, Marco, das hast du heute vergessen, an podcast@echtepapas.de. Das ist nämlich die E-Mail-Adresse, die ich sehr, sehr gut auswendig kann. Und dann sprechen wir.
Gut. So machen wir das. Ja, Lukas, dann vielen Dank für die Einblicke heute. Ich hoffe, das Wissen, was wir heute mitgenommen haben, müssen wir niemals anwenden. Aber tatsächlich das Wissen, dass mein Wissen nach 6 Monaten schon wieder irgendwie verloren gegangen ist, ist doch sehr erschreckend. Und ich will gar nicht wissen, wann mein letzter Erste-Hilfe-Kurs war. Also ich müsste mal wieder auffrischen.
Ja, dann.
Dann weiß ich ja, was ich jetzt tun kann.
Gut. Das machen wir jetzt alle. Wir machen jetzt Erste-Hilfe-Kurse.
Lukas, ich hoffe, wir beide sehen uns nie wieder. Jedenfalls nicht beruflich.
Nicht im dienstlichen Rahmen
privat, zumindest. Aber genau. Jederzeit. Ich würde mich freuen.
Ja. Gut. Danke, Lukas.
Vielen Dank für deine Zeit.
Bis dann. Ich danke euch.
Tschüss. Danke.